886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und dann reden wir über ein paar der Top-Themen des Tages. Wir gewohnt um die Uhrzeit und starten da bei einer Schlagzeile von der Presse. Da bin ich mir am Anfang nicht ganz sicher, ob man dieses Wortspiel so weiterziehen sollte. Bei alle Staaten macht es ja so viel Sinn. Also zum Beispiel hier, Huxit? Oder wie auch immer man es genau aussprechen sollte. Auf jeden Fall, Viktor Orban kokettiert mit EU-Austritt. Ungarns. Aber wenn man es auf Deutsch macht, dann ist es ein Uxit.
Ja, na.
Nur weil der Brexit so kassen hat. Ich glaube, man könnte sich da was Neues überlegen, aber Gott,
geht sich nicht aus.
Thema auf jeden Fall, trotzdem sehr spannend. Und zwar geht es darum, dass hier laut einer Investigativ-Nachrichtenplattform Insider-Informationen aufgetaucht sind, dass Orban innerhalb seiner Partei intern einmal Umfragen laufen lässt, wie da so die Zustimmung für ein Szenario von einem Austritt Ungarns aus der EU wäre. Und die EU und Ungarn, respektive Orban, eigentlich sind ja schon länger in einem Streit. Und das dürfte da jetzt eben auf die Spitze getrieben werden. Es geht primär um Corona-Wiederaufbauhilfen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU, die die EU eben zurückhält gegenüber Ungarn, und zwar aufgrund halt rechtsstaatlicher Versäumnisse und hochgrassierender Korruption. Da gibt es dieses Geld nicht frei. Und Orban möchte jetzt einfach Druck aufbauen auf die EU, damit diese Gelder freigegeben werden. Aber die Gründe sind halt vielfältig. Also Orban hat ja da fast, ist gerade am besten Weg, da mehr oder weniger eine Autokratie aufzubauen in Ungarn, und hat da eben die Medien gleichgeschalten, sie alle kaufen lassen von einem ihm nahestehenden. Die Justiz ist weitgehend gleichgeschalten, schwere Korruption bis in Orbans Familienkreise hinein, und auch bei den Wahlen gibt es immer wieder Unstimmigkeiten, und die OECD-Wahlbeobachter sagen immer, das hat nicht so ganz gefallen mit der Vorfeldkommunikation über diese gleichgeschalteten Medien in mehr oder weniger Orbans Einfluss und Kontrolle. Ist es halt schwierig, dort quasi noch von freier Demokratie zu reden. Und das alles sind Dinge, die natürlich der EU nicht gefallen, und deswegen auch dieses Thema mit diesen Geldern. Und abgesehen davon, dass er Plakatkampagnen gegen die EU und im Spezifischen da auch gegen die Präsidentin von der Leyen führt und da einfach schreibt, wir tanzen nicht nach der Pfeife von Brüssel und sonst was, oder so Dinge wie, ja, die EU will einfach genetisch verändertes Getreide hereinlassen aus der Ukraine. Einfach ohne jegliche Grundlage dazu behaupten, aber einfach einmal Propagandastimmung machen gegen die EU. Und auf der anderen Seite auch natürlich nicht nur gegen die EU sein, sondern auch sich mit den, sagen wir mal, Gegnern der Europäischen Union immer mehr verbünden. Also die ganz klar pro-russische und pro-Putin-Haltung von Ungarn ist ja gut dokumentiert. Auch da wiederum werden Projekte mit Russland gemeinsam aufgebaut, wo eigentlich die ganze EU versucht, sich ja eher abzukapseln von Putin und von Russland. Und das ist natürlich, ja, also spannend, wenn man sich das Ganze halt anschaut, vor allem im Gesamtkontext für die EU. Ja, lustigerweise in Großbritannien, die den Brexit vollzogen haben, wird jetzt schon wieder davon gesprochen, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man wieder bessere Beziehungen zu der EU hätte. Weil das würde wirtschaftlich einiges bringen.
Ja.
Ja, spannend, ja, diese Erkenntnis reichlich
ich
glaub, spät.
Ich glaube, den Gedanken gab es vor 70 oder 80 Jahren
schon. Es gab schon mal diese Idee. Nein, aber man darf das gar nicht mal so auf die leichte Schulter nehmen, und Anführungszeichen, weil, wenn man sagt, in Österreich haben wir Parteien, die sagen, machen wir es dem Orban nach. Mhm. Und da will man so ein bisschen, was genau jetzt? Ja, die Autokratie aufbauen, alle Gesetzmäßigkeiten aushebeln und sich quasi für ewig an der Macht halten. Was genau ist der Plan? Oder die wirtschaftliche Lage nachbauen, auch nicht so eine gute Idee.
Ja.
Man muss sich auch anschauen, als Beispiel, gerade dass Orban so sehr gegen die EU wettert, ist halt skurril, wenn man sich anschaut, wie sie als Nettoempfänger dastehen, Ungarn, nämlich angemessen am BIP in Prozent zum Beispiel, zweitgrößter Nettoempfänger von Geldern. Aber Hauptsache schimpfen,
ja, sicher,
weil sie nicht noch mehr Geld kriegen.
Ja.
Also sehr, sehr, ja, ich meine, in der eigenen Erzählung macht schon Sinn, ja, um halt die eigene Position zu stärken und ein Feindbild zu schaffen. Das ist ein bekanntes Narrativ, eine bekannte Strategie. Aber wenn man sich einmal so ein bisschen trocken anschaut und nüchtern anschaut, ist das halt schon alles sehr, sehr skurril und komisch und natürlich nicht ungefährlich und nicht unproblematisch für die gesamte EU, wenn halt da jemand so in der Mitte Europas dagegen zündelt und anstiftet.
Absolut, ja.
Apropos Politik, schauen wir nach Österreich.
Ja, bei uns gibt es ja noch freie Wahlen, und da gibt es jetzt eine Umfrage aus dem Standard, und die finde ich sehr, sehr spannend. Der Standard titelt große Mehrheit mit Politik unzufrieden, aber gegen Neuwahlen. Was ich sehr österreichisch finde.
Ja, natürlich. Es ist zwar alles Ne? Naja, aber ändern soll es ja auch nichts.
Genau. Dann haben wir nichts mehr zum Ranzen. Vom Standard ist eine Umfrage eben in Auftrag gegeben worden. 800 für die wahlberechtigte Bevölkerung repräsentative Befragte haben mitgemacht. Was wir eh schon wissen, wenn gefragt wurde, wen würden sie wählen, wenn jetzt Wahlen werden. FPÖ führt mit knapp 30%, dahinter die SPÖ und dann die ÖVP. Interessanter wird es dann bei den anderen Fragen, die noch gestellt wurden, zum Beispiel die Kanzlerfrage, also wenn Sie den österreichischen Bundeskanzler direkt wählen könnten, für wen würden Sie sich entscheiden? Da führt Herbert Kickl aber nur mit 19%. Das bedeutet, nicht mal von seiner eigenen Wählerinnenschaft wollen alle, dass er Kanzler wird.
Ja, deutlich nicht. Ja.
Also relativ 30% teuer. Ja, die FPÖ. Von denen, die, ja. Wurde dann interpretiert, als quasi, dass die Wahlentscheidung dann doch eher als Protest und Stärkung der Oppositionsrolle begriffen wird und nicht als, ich möchte diese Partei in der Regierung haben.
Aber er führt,
genau. Ja. Er führt. Spannenderweise Schlusslicht bei der Kanzlerfrage ist Werner Kogler hinter Dominik Vlatzny.
Da schau her.
Ja, den wir ja hier auch als Marco Pogo kennen.
Ja, ja.
Mit knapp 8%, wenn quasi direkt der Kanzler gewählt werden würde. Und Werner Kogler hat nur 5%. Und jetzt kommt das, worum es auch in der Schlagzeile ging. Die Frage, ob die österreichische Bundesregierung die Probleme des Landes im Großen und Ganzen im Griff hat. Da sagen nur knapp 30% ja.
Finde ich fast schon überraschend viel, aber ja.
Ja, es sind unterm Strich genau die Menschen, die auch jetzt noch die Regierungsparteien wählen würden.
Genau, ja.
Das heißt, gute 70% finden, dass die Regierung die Probleme nicht im Griff hat. Auf die Frage, ob es vorgezogene Neuwahlen geben soll, sagen aber nur 39% ja. Das heißt, eine große Mehrheit findet Regierung schlecht, aber Neuwahlen nein.
Die freie Interpretation, die man dadurch aber natürlich zulassen kann, ist einfach, dass die Politikverdrossenheit an einem so dermaßen hohen Punkt ist, dass du sagst, und was sollen die Neuwahlen bringen?
Genau.
Und das ist ja, glaube ich, das ist ja die Essenz dieser Geschichte. Ja?
Genau. Und wenn man sich nämlich anschaut, was wäre das Wahlergebnis, das jetzt bei Neuwahlen wahrscheinlich passieren würde, vielleicht ist man mit dem auch nicht so zufrieden. Wenn man sich halt anschaut, wer Neuwahlen will und wer nicht, da sind auch keine Überraschungen. WählerInnen von Oppositionsparteien eher ja, Regierungsparteien eher nein. SPÖ 50-50, also eher unentschlossen. FPÖ-WählerInnen wollen mit fast 80% Neuwahlen und ÖVP fast 80% keine vorgezogen. Sogenannte Neuwahlen.
Klar, die FPÖ-Wähler, Wählerinnen natürlich hätten jetzt wieder
die
quasi den
die
größten Vorteil,
ja.
Weil sie sehen, jetzt würde ihre Partei natürlich die stärkste Macht werden und die stärkste Kraft im Land. Ja, schaut eh danach aus, dass das trotzdem nicht passiert. Wurscht, also es will keiner die Neuwahlen oder nicht viele und sie kommen auch nicht.
Was diese Regierung schon alles überstanden hat, ohne Neuwahlen aufzurufen, also
fast nicht wegzukriegen, so wie der Sobotka. Ist unfassbar. Einzementiert ohne Ende. Na gut. Und dann schauen wir noch zu einer anderen Geschichte, auch sehr spannend. Ich sehe überall in den Medien, da schauen wir auf die Kronenzeitung, die schreibt, Benko Doppelpunkt, gerät die Stiftung in den Konkursstrudel. Es geht da um die Signa-Firmen und da ist jetzt das große Thema, dass bis Ende des Monats noch eine 500 Millionen Euro notwendig ist, da um die Firma quasi um das Konkursdomino zu verhindern. Und die Frage natürlich ist jetzt, okay, die Investoren geben im Moment irgendwie nichts mehr her, weil halt Vertrauenskrise und so weiter und so fort. Und dann stellt die Kronenzeitung die Frage, naja gut, aber 500 Millionen Euro werden ja kein Problem sein für den drittreichsten Österreicher, der 4,5 Milliarden Euro Privatvermögen verfügen soll. So zumindest einmal die Frage, denkt man sich, das stimmt eigentlich, ne? Also wer ja sie. Aber Krone dürfte dann recherchiert haben und meinte eben, also die Stiftungen, das schaut nicht so gut aus, die verfügen eigentlich über ein paar 100.000 Euro und sonst über keine flüssig finanziellen Mittel laut diesem Bericht. Und auch bei den Privatstiftungen, da schuldet Benko seiner Stiftung einfach teilweise Geld. Also Stand 2022 laut der Kronenzeitung hier mit 20 Millionen Euro. Und ja, also schaut nicht so aus, als wäre das vielleicht zu tun. Im Gegenteil, wird auch berichtet, dass Benko versucht hat, zum Beispiel auch Picasso und einen Basquiat, zu verkaufen, also berühmte Gemälde oder auch eine Weinsammlung auf den Markt geworfen hat, um so Geld zu lukrieren. Also ja, das schaut nicht so gut aus eben und es hat eine dieser 1000 Immobilienfirmen, die es da überhaupt gibt, ja jetzt Konkurs angemeldet in Deutschland. Und eben da ist das Thema, wird das zu einem Dominoeffekt und kollabiert das Ganze hier. Und ja, online wird das Ganze natürlich mit einigem an, sagen wir mal, etwas Häme, also wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Dann schreiben wieder andere, na der Neid ist ein Hund. Ich glaube, es ist eher einfach dieses Bild, das immer gezeichnet worden ist vom großen Wunderkind, das mit dann auch in Ungnade gefallenen Politikern immer sehr viel auf Fotos sehr eng nebeneinander waren. Und dass dann jetzt halt irgendwie so dieses Ding ist, okay, vielleicht doch nicht so ein Wunderkind, weder der Politiker noch sein guter Freund, der Multimilliardär, sondern halt, ja, einfach nur ein bisschen eine Schmeckschicht.
Genau, und halt einfach so lange gerichtet, wie es halt passt und bis es halt irgendwann nicht mehr passt.
Es nicht mehr passt. Natürlich das Problem halt wirklich, wenn da wirklich jetzt eine riesengroße Konkurswelle daherkommt, könnte es halt auch für die Gesamtwirtschaft ein Problem werden.
Ja, und natürlich auch für die Menschen, die dann dort beschäftigt sind.
Und dann wieder das große Thema, muss dann am Schluss wieder der Steuerzahler und die Steuerzahlerin einspringen und zahlen? Hofft man ja mal nicht, aber wir kennen das Spiel schon.
Ja. Ja?
Wenn am Schluss da irgendwas too big to fail war, dann haben wir es immer wieder mir zu
entdecken. Dann ist der Fiskus wieder der Dagobert Duck.
Ja, genau. Naja, schauen wir mal, was da weiter rauskommt, aber bleibt auf jeden Fall spannend.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6